Telepathie zweifelt wirklich kein seriöses Schwein daran. Nur ungebildete Schweine oder Leute, die auf Wikipedia noch sehen.
Was trifft jetzt alles auf uns zu?
Ungebildet.
Treecorder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philipp Tree.
Moin Moin Joshua.
Hallo Philipp und herzlich willkommen all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und unserem beliebten Dauergast Yvonne Erdloff. Hi, grüß dich nach Australien.
Grüß euch aus Australien.
Ja, wir haben heute ein Thema, Paranormales / Parapsychologie. Ich glaube, der perfekte Titel fällt uns dann wahrscheinlich am Ende dieser Folge ein. Heute im Vorgespräch ist uns aufgefallen, dass wir nach diesem Thema gefragt haben im Discord im Juli letzten Jahres. Es wurde also Zeit, kann man sagen.
Ist gut gereift.
Ja, auf die Idee sind wir so ein bisschen gekommen, auch, ich glaube, im Vorfeld zu der UFO-Folge. Mhm. Und da hattest du uns erzählt, dass du in dem Bereich auch studiert hast. Kannst du uns ein bisschen was sagen, was so dein Hintergrund der Parapsychologie ist?
Jo, Kurzfassung, wie ich noch am landwirtschaftlichen College war, als Teenager, Akte X-Fan, was wir auch bei der UFO-Folge thematisiert haben, mich sehr interessiert für alles mögliche Parapsychologische. Und nachdem ich da meine Matura mit Agraringenieurzusatz erledigt habe, bin ich auf die Universität Wien gegangen und habe eine Fächerkombination aus Kommunikationswissenschaften, Politik und Psychologie studiert. Habe aber Psychologie deswegen genommen, weil es eine Voraussetzung war, um später auf Parapsychologie zu spezialisieren. Parallel dazu habe ich auch an diesem dubiosen deutschen Institut, das es nicht mehr gibt, das Institut für Parapsychologie und Grenzwissenschaften, das Fernstudium der Parapsychologie absolviert, was ungefähr so wissenschaftlich war wie der Super Bowl, aber richtig, richtig gute praktische Übungen und auch richtig solide Anleitungen für Experimentaufbauten dabei gehabt hat, um eben selbst Hausmann-Forschung zu betreiben. Und habe dann eben dieses Diplom, man war dann tatsächlich Diplom-Parapsychologe und das hat irgendwie sogar die deutsche Gesetzgebungen überlebt und dem Stand gehalten, dieses Diplom und meinen ersten Studienabschnitt von der Universität Wien genommen und bin dann direkt zum Köstler-Chair der Universität Edinburgh gegangen, was damals das einzige Institut in Europa war, was einen eigenen Lehrstuhl für Parapsychologie gehabt hat. Mit meiner PhD-Thesis, also mit dem Vorschlag und Konzept meiner Doktorarbeit und habe dann auch einige Zeit lang mit Bob Morris, der leider verstorben ist, das war der Vorsteher des Köstler-Chairs, an meiner Dissertation gearbeitet. Ja, und bin dann weitergereicht worden, nachdem der Bob Morris leider gestorben ist, hatte den Köstler-Chair dicht gemacht haben und habe dann einen obskuren die irgendwo zugeschmissen bekommen. Aber ich habe sowohl den Fringe-Bereich als auch den akademischen Bereich der Parapsychologie tatsächlich mitgemacht, ja.
Als du eben sagtest, das war schön praktisch, wie muss ich mir das denn vorstellen beim Thema Parapsychologie?
Gutes Beispiel ist Magnetnadel, Psychokinese-Test, man holt sich seine Versuchspersonen, setzt sie quasi in einen Laboraufbau und versucht sie per Gedankenkraft eine Magnetnadel bewegen zu lassen. Und wenn sie das können, dann musst halt alle anderen Faktoren eliminieren. Also nackt ausziehen wäre ideal, aber halt sicherstellen, dass sie keine Gegenstände dabei haben, mit denen sie das Experiment manipulieren können. Dann Plexiglas, also gehärtetes Acrylglas über den Kompass drüber, die Leute wegbewegen von dem Tisch, auf dem der Kompass liegt. Also ja, wie führt man halt Experimente durch mit Leuten, die behaupten, dass sie paranormale Fähigkeiten haben?
Wie ist denn Paranormales definiert, frage ich jetzt erstmal als jemand, der ja eher so von der normalen Seite der Wissenschaft kommt?
Das ist eine spannende Frage. Das Problem ist, dass durch die Definition der Parapsychologe, wenn er wissenschaftlich agiert, sich selbst unnütz macht. Und das klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber man definiert gängigerweise, sagt man, alles Paranormale ist ein beobachtetes Phänomen oder beobachtete Vorkommnisse, die mit dem derzeitigen Stand der Wissenschaft nicht erklärt werden können. Und der Großteil der seriösen parapsychologischen Forschung es gibt tatsächlich eine seriöse parapsychologische Forschung, ist entweder Erklärungen zu finden aus dem derzeit verfügbaren der Wissenschaft, also versuche eine physikalische, versuche eine psychologische Erklärung für das beobachtete Phänomen zu finden und mache es dadurch nicht mehr parapsychologisch, Parapsychologe nicht mehr notwendig, oder im akademischen Bereich, in den ich sehr tief heute gehen will, weil es sehr gute Forschung der letzten 20 Jahre aus dem hochakademischen Bereich gibt, oder man findet eine Erklärungstheorie, die etwas Neues ist, aber eine Peer Review auch von fachfremden Wissenschaftlern überlebt. Und in dem Moment ist es nicht mehr Parapsychologie, weil wir haben die Erklärung.
Also mein Wissen über Paranormales beschränkt sich auf eine 20-minütige Tomatolix-Folge bei YouTube, die ich aber sehr spannend fand, weil er halt zwei Geisterjägern gefolgt ist. Also hat dann geguckt, was die machen. Und die haben halt das alles erklärt. Und dann hat er gleichzeitig mit einem Parapsychologen, der, ich glaube, es war das einzige deutsche Forschungsinstitut zu dem Thema, das auch wirklich anerkannt ist und die auch beraten in so Spukfällen. Das war ganz spannend, weil der Psychologe sagte, es ist tatsächlich so, dass es Spuk gibt. Das ist auch definiert. Das ist halt nur so, dass diese Geisterjäger, von denen er eigentlich nichts wissen wollte, er meinte, die finden halt eigene Erklärungen dafür, die sehr abenteuerlich sein können. Und in der Wissenschaft ist es so, dass man sieht, okay, es gibt Spuk, also es gibt tatsächlich auch Aufnahmen davon, wie Türen nachts aufgehen. Oder ich kann mich an eine Geschichte erinnern, als meine heutige Frau noch in Nürnberg gewohnt hat, ist mal ein Glas explodiert in der Küche. Also wir haben mal diesen Glasschrank und auf einmal gibt es einen riesen Knall und wir gehen in die Küche und es hat eins der Gläser einfach zersprungen. Und da habe ich dann einfach mal gegoogelt natürlich, okay, wie kann das sein? Und da gibt es dann so ein paar Erklärungen, aber so richtig erklären kann man es nicht. Man weiß nur, das passiert halt ab und zu.
Da stößt du schon an das erste Problem mit der Parapsychologie als Wissenschaft, die Reproduzierbarkeit. Die meisten Phänomene sind entweder in Extremsituationen, auch in psychischen Extremsituationen, recorded worden, also quasi wahrgenommen worden, egal wie viele Zeugen heute dort waren, oder sie sind sowas Spontanes, dass du es im Labor nicht reproduzieren kannst. Ich könnte dir zum Beispiel eine, aus heutiger parapsychologischer Sicht, könnte ich dir eine Erklärung liefern für das explodierende Glas, wenn man alle physikalischen Gründe, die es geben könnte, zum Beispiel, du hast das kochend heiß aus dem Geschirrspüler geholt und dann einen Eisklumpen reingeschmissen. Okay, es explodiert. Aber wenn ich all das eliminiere, dann komme ich, was ist höchstwahrscheinlich? Höchstwahrscheinlich ist eine spontane psychokinetische Reaktion. Also eine der Personen im Haushalt hat unbewusst das ausgelöst. Wie? Das ist spannend. Vor 20 Jahren wäre das super tief in der Parapsychologie gewesen. Wir haben keine Ahnung. Inzwischen, auch zu meinem Erstaunen, nachdem ich mein Wissen etwas aufgefrischt habe, hat sich das etwas verändert, weil es gibt inzwischen sehr gute Studien von sehr renommierten Universitäten zum Thema nicht mehr Psychokinese. Das nennt man nicht mehr so, weil es klingt zu schwurbelig. Heute sagen wir Mind-Matter-Interaction, die inzwischen auch sehr gut nachgewiesen ist.
Jetzt gucken Joshua und ich uns hier schon an, atmen erstmal tief durch und dem Wissenschaftler in mir sträuben sich alle Nackenhaare. Der neugierig interessierte Mensch in mir findet es gerade aber total großartig und will mehr darüber wissen. Bevor wir uns in die Details schon reinstürzen, würde ich mich noch interessieren, nachdem wir so eine erste Definition haben, was ist denn die Geschichte der Forschung? Also wie lange wird schon tatsächlich ernsthaft Forschung an sowas betrieben, also nach einem Standard, den man auch heute als Forschung bezeichnen würde, also jenseits von, ich sag mal, mittelalterlich mystischen Dingen und dergleichen, wie lange gibt's das schon?
Die Parapsychologie ist hervorgegangen, definitiv aus der okkulten Bewegung Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, wie sie das eben aufgespalten hat zwischen Leuten, die begeistert mit Medien und Geistern kommuniziert haben und obskure Bränder mit Buchstaben herumgeschoben haben und Leuten, vor allem also jetzt wissenschaftlichen Bereich, die verstehen wollten, was da passiert. Und natürlich ein Großteil der was man heute als parapsychologische oder paranormale Forschung im wissenschaftlichen Bereich sieht, kommt aus dem Bestreben heraus, Scharlatane zu entlarven. Das war immer eine der Hauptaufgaben jemanden, der halt im Bereich Parapsychologie forscht. Ich würde sagen, wir reden da 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Und richtig groß, also mit fetten Budgets für akademische Institutionen, sind wir im Kalten Krieg, weil sowohl die USA als auch die UdSSR richtig Geld in die Hand genommen haben, um einen etwaigen Nutzen für Spionage, Kriegsführung und so weiter zu erforschen. Also wir reden dann richtig großes Worden in die 50er, 60er Jahre her.
Das ist dann so CIA-Projekte, Männer, die auf Ziegen starten, ja. Und so.
Und Russland hat ja, also die Sowjetunion hat ja Forschungen betrieben für Kommunikation mit U-Booten, weil ja die ELF 20 Kilometer Antenne, die man hinterher schleift, eine eher suboptimale Lösung der Kommunikation ist und trotzdem das Beste war, was sie zur Verfügung gehabt haben. Und die haben einige sehr brutale Experimente durchgeführt. Mit erstaunlichen Ergebnissen, keine Frage. Würde man heute aber vielleicht nicht unbedingt machen.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, also was für Ergebnisse gab es denn damals? Also ich bin auch mit diesen ganzen CIA-Projekten nicht ganz so firm. Also ich weiß, dass die versucht haben, irgendwie Portale zu Paralleluniversen aufzumachen. Also richtig krasser Shit, den man heute nachlesen kann durch diesen Freedom of Information Act. Es ist wirklich abenteuerlich, was die damals erforscht haben. Kannst du ein bisschen was zu erzählen?
Also diesen ganz krassen Scheiß kann ich leider nicht bieten, wenn wir über wissenschaftlich belegte und gut dokumentierte Arbeiten, die nicht irgendwo geschwärzt in einem Archiv liegen, reden. Na, also die UdSSR hat Experiment mit Kaninchen, das gemeine Kaninchen. Und die haben quasi eine Kaninchenmutter von ihren Jungen getrennt und auf ein U-Boot verfrachtet und an EKG angehängt und halt, ich glaube sogar so ein primitives EEG, wo auch involviert oder wichtig war halt EKG und haben dann natürlich in tausenden Kilometern Entfernung mit der Stoppuhr zu genau vorgeschriebenen Zeiten eines der Jungen nach dem anderen geschlachtet und die Körperreaktion der Mutter gemessen, die ziemlich signifikant war. Also das ist eines der Experimente, wo niemand irgendwie an den Ergebnissen zweifelt.
N gleich 1 oder hat man das mehrmals gemacht?
Ich glaube, das ist zweimal reproduziert worden. Müsste aber nachschauen, weil das ist aus einem 80er, 90er Jahre Archiv.
Krass, arme Kaninchen. Das würde heute vielleicht auch nicht mehr unbedingt gleich so einfach durch eine Ethikkommission oder so gehen, hoffe ich.
Die müssen massenhaft wie normale Kaninchen geschlachtet werden für den Verzehr.
Ja.
Damit das auch ethisch in Ordnung ist.
Ja, wahrscheinlich. Das ist ein guter Punkt.
Psychokinese kam dir eben sehr einfach von den Lippen. Ich dachte immer, das wäre irgendwie so Ghostbusters-Style, aber das ist tatsächlich was.
Also zur Psychokinese, wie gesagt, ich habe nicht gewusst, bis wir über die Sendung gesprochen haben und ich mir heute wieder die neuesten Forschungsergebnisse, Google Scholar, super, auch wenn man irgendwo einen Universitätszugang hat, ich kann nur empfehlen, ganz tief in die Publikationen der weltweit führenden Magazine zu steigen und sich die gratis zu holen. Ich habe eigentlich geglaubt, Telepathie ist allgemein anerkannt, kein Schwein zweifelt daran, aber Psychokinese ist ein Fringe-Bereich, das hat sich ein bisschen geändert, ja. Telepathie zweifelt wirklich kein seriöses Schwein daran. Nur ungebildete Schweine oder Leute, die auf Wikipedia noch sehen. Aber
was trifft jetzt alles auf uns zu?
Ungebildet. Ich oute mich gleich schon mal.
Das Problem ist, wenn du jetzt einen Suchbegriff bei Google eingibst, dann bekommst du die Ergebnisse Wikipedia oder irgendein populärwissenschaftliches Magazin und da steht dann so, es gibt keine schlüssigen Beweise für. Aber wenn du die gleiche Suche fährst über die UFO-Akten zum Beispiel, liest du auch bei Wikipedia und populärwissenschaftlichen Magazinen, dass zum Beispiel alles im Kongress hier ein kompletter Schwachsinn ist. Also man muss da sehr vorsichtig sein. Oberflächliches im Internet suchen bringt nichts. Man muss wirklich die akademischen Publikationen rausziehen. Und ich habe da was sehr Interessantes gefunden, nämlich eine Publikation etwas älter aus dem Jahre 2006. Bösch, Steinkamp und Böller, Examining Psychokinesis, the Interaction of Human Intention with Random Number Generators, a Meta-Analysis. Wirklich gutes Paper, grundsolide. Und zwar haben die 380 Studien, also wissenschaftliche Studien, die den formalen Kriterien entsprechen, durchgearbeitet in einer Meta-Analyse, die sich damit beschäftigt haben, können Menschen einen Random Number Generator beeinflussen. Meistens verwendet man nicht eine Computersimulation, weil wir kennen ja alle die Limitationen einer Computersimulation. Du musst immer einen Seed verwenden. Die meisten verwenden mehr als einen Twister. Mehr als einen Twister kann manipuliert werden. Also, jetzt rede ich wie ein Spielentwickler. Und deswegen werden meistens elektromechanische Zufallsgeneratoren verwendet. Und in 380 Studien has assessed wherever random number generator output correlated with human intention and found a significant but very small overall effect size. Also es gibt einen Effekt, dieser ist sehr gering, über 380 Studien. Dann haben sie eine Monte Carlo Simulation durchgeführt. Wisst ihr ungefähr, was das ist?
Sorry. Kopfschütteln. Sorry.
Okay, gut.
Weißt doch, wir sind die Ungebildeten.
Genau.
Okay, sie haben dann diesen Effekt genommen, in Relation gesetzt zu der, also sie haben dieses Small Effect Size in Relation gesetzt zu der Sample Size und dann auch berücksichtigt die Heterogeneity found in the results und haben eben als Conclusio geschrieben, und das war eine Kritikerstudie, also das war aus der Skeptiker-Ecke war diese Studie so, wir können nicht hundertprozentig ausschließen, dass das ein wenn auch riesengroßer, aber doch noch Zufall ist. Also es könnte sich noch im Bereich des theoretisch Möglichen, sogar über 380 Studien hinweg, könnte es sich noch am äußersten Fringe der Wahrscheinlichkeitsbubble befinden. Sowas muss man akzeptieren. Eine solide Forschungsarbeit. Dann aber sind noch fettere akademische Kanonen dahergekommen und haben diese Metastudie mit den zugrunde liegenden Studien und den Rohdaten, die sie bekommen können, noch einmal durch die Mangel gedreht. Und da sind wir bei Redin, Nelson und Dobbins. Re-examining Psychokinesis. Comment on Bösch, Steinkamp and Boller. Und die haben da wirklich schön festgestellt, ja, sie haben es überhaupt nicht kritisiert. Sie haben gesagt, das ist eine richtig gute Arbeit. Sie belegt auch einiges, was in den letzten Jahren publiziert worden ist, zu der Qualität der Studien, zu der Qualität der Forschungsarbeit. However, Bösch et al. Assumed that effect size is entirely independent of sample size. For this experiment, this assumption is incorrect. It also guarantees heterogeneity. Und dann sind sie noch einmal durchgegangen und haben eigentlich Sachen, wo die ursprünglichen Studienautoren gesagt haben, das schiebt es eher in den Zufallsbereich, haben sie gesagt, nein, das spricht eher dafür, dass das wirklich Experimente mit echten Menschen waren. Und halt deren Konklusion ist eigentlich, ist damit Psychokinesis, wo man vorher gesagt hat, ja, es gibt höchstwahrscheinlich einen kleinen Effekt, haben es wieder aus dieser Wahrscheinlichkeitswolke des Zufalls entfernt. Also es ist definitiv die Intention of the humans involved in the experiment are driving the result to a certain degree. Also wie gesagt, wir reden da von klitzekleinen Effekten und nicht von explodierenden Gläsern, aber der Effekt ist wissenschaftlich belegbar.
Hast du jetzt Telepathie und Psychokinese synonym benutzt?
Nein, ich hoffe nicht. Telepathie ist ein komplett anderes Kapitel.
Ich dachte erst, es ging um Telepathie in dem Fall, aber das war eine Meta-Analyse zu Psychokinese.
Psychokinese, 380 Studien, Meta-Analyse und dann Meta-Analyse der Meta-Analyse von einem weiteren Forschungsteam.
Und Task dabei war, in einem mechanischen Zufallsgenerator Einfluss zu nehmen aufs Ergebnis.
Genau.
Also rein praktisch irgendwelche mechanischen Prozesse zu beeinflussen.
Elektromechanische Prozesse.
Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also die haben gesagt, okay, das wird eine 10 oder sowas und dann war es halt eine 11.
Man muss sich das vorstellen, dass jede Person vor dem Zufallsgenerator sitzt. Der Zufallsgenerator rennt 1000 Mal durch. Wenn es eine Zahl 1 bis 10 ist, wir reden da von 380 verschiedenen Experimenten. Also da hast du alles vom rein mechanisch Kugeln laufen durch ein Labyrinth bis hin zu elektromechanischen Computern mit LED-Anzeigen und so weiter. Aber man sagt dann, okay, 1 bis 10, es gibt eine erwartbare Verteilung, die halt sich immer mehr angleicht an die 10% pro Zahl, je länger du das durchlaufen lässt. Du hast die Gaußsche Glockenkurvenverteilung. Und du sagst halt dem Probanden, er soll sich darauf konzentrieren, eine bestimmte Zahl häufiger als die anderen erscheinen zu lassen. Also das ist im Prinzip das Experiment.
Wichtige Frage, warum hat das bei Shadowrun nie funktioniert? Ich hatte immer nur einen, wenn ich sechsen wollte, ja.
Da gibt es witzigerweise, gerade in den Rohdaten, die Experimente, wenn man sich das anschaut, deswegen hat man runtergehen müssen auf die einzelnen Probanden, um die statistische Signifikanz zu erreichen, weil wenn du alle zusammenwürfelst, dann kommst du näher an die statistisch erwartbare Größe heran. Warum? Weil es Leute gibt, bei denen der negative Effekt eingetreten ist. Die Zahl, auf die sie sich konzentriert haben, ist statistisch unerwartet selten vorgekommen. Aber auch das ist ein positives Experimentergebnis. Und wenn du jetzt Hausnummer 3 Probanden hast und jemand hat überhaupt keinen Einfluss, einer hat einen stark positiven und der andere einen stark negativen Einfluss, aber du mischst alle Zahlen zusammen, kommst am Schluss drauf, es gibt überhaupt keinen Einfluss. Also deswegen muss man auf die Probandenebene runtergehen und die Rohdaten der Studien vergleichen.
Macht Sinn, ja. Okay, also Psychokinese ist im Prinzip ganz einfach ausgedrückt die Einflussnahme auf materielle Dinge über den Geist.
Genau.
Okay.
Gab es in diesen Studien auch irgendetwas dazu als Idee, wie das funktionieren soll? Oder waren die alle erstmal nur darauf bezogen, ob es überhaupt nachweisbar ist als Effekt?
Die waren nur darauf bezogen, quasi die Ursprungsstudien qualitativ zu beurteilen und daraus eine Meta-Analyse zu ziehen. Es gibt auch eine wunderschöne Helion 2021. Ich habe für alles DOI-Numbern, also Publikationsnummern, ihr könnt das alles verifizieren, ich schicke das gerne nachher.
Wir packen das dann alles in die Shownotes.
Da gibt's dann, die haben, okay, das ist Brain-to-Brain-Kommunikation, da geht's um Telepathie, da sind wir falsch. Feeling the Future, auch eine extrem gute Studie, und da sind wir auch falsch. Wir sind hierbei, und jetzt sind wir beim Marketing-Bla für Psychokinese, wir nennen es nicht mehr Psychokinese, Mind-Matter-Interaction, Universität von Minio, mit öffentlichen Geldern gefördert. Taugt man, dass solche Studien mit öffentlichem Geld gefördert werden? Da geht es um die Psychokinese und sie fangen auch an mit dem Beurteilen der Studien. Sie referenzieren auch die Bösch und die Counter-Bösch-Studie, haben einige eigene Studien aus dem universitären Bereich, den historischen Kontext und dann gehen sie in Erklärungsmodelle. Und das ist der Bereich, wo ich sage, da wird wissenschaftliche Parapsychologie wirklich spannend. Weil du musst halt bis zu einem gewissen Grad in einen Bereich vordringen, der absolut wissenschaftlich ist. Also entweder du gehst in die Psychologie, dann bist du beim Spukphänomen, oder du gehst in die Physik und bei der Mind-Matter-Interaction bist du halt sehr stark in der Physik. Wobei Psychokinese, ganz ehrlich, mit Gedankenkraft ein Computerspiel spielen, das ist heute schon Realität. Und du hast technische Hilfsmittel, aber es ändert nichts daran, wenn du sagst, du hast die Kappe an, die deine Hirnströme ausliest. Es ist trotzdem nichts anderes, als einen Effekt mit deinen Gedanken auszulösen. Es ist nur leichter erklärbar. Und bei den Erklärungsmodellen haben sie das Modell der pragmatischen Information. Das ist MPI suggests model of pragmatic information. MPI suggests that the structure and function of any system are complementary and that the interaction between those can produce observable effects. Das ist quasi so die blaholistische Theorie. Alles mit Information ist verbunden und deswegen gibt es einen Effekt. Die Correlation Matrix Method, das ist ein statistischer Ansatz, der eigentlich sagt so, okay, selbst ein extremer Fall kann in der statistischen Wahrscheinlichkeitswolke dennoch auftreten. Gutes Beispiel ist zum Beispiel Casino, Roulette. Die Wahrscheinlichkeit, dass 13 Mal schwarz hintereinander kommt, ist astronomisch gering. Und trotzdem gibt es weltweit Spieltische, selten oder doch, auf denen das aufgezeichnet wurde. Also es passiert trotzdem, auch wenn es statistisch unwahrscheinlich ist. Macht es nicht paranormal, aber macht es interessant. Und dann die Weak Quantum Theory. Und is an extension of the principle of quantum mechanics to domains outside of the traditional scopes of physics. Proposed by Atmansbach and colleagues, VQ2 is not weak in the sense of being less effective or diluted, but is a generalized, less restrictive form of quantum theory that can potentially apply to a broader range of phenomena, including those observed in parapsychology and consciousness studies. Und da wird es dann wirklich interessant, weil da gehen wir in den Bereich, wo nicht paranormale Psychologen und Psychohygieniker auch forschen.
Das letzte Modell war für mich zu schnell. Kannst du noch mal kurz mit deinen Worten zusammenfassen, was Sie da meinen?
Im Prinzip geht es um Quantenfeldinteraktionen. Also, dass du im Prinzip als fühlendes, denkendes, bewusstes Wesen beeinflusst wirst von Quantenfeldinteraktionen. Und dass du die auch bis zu einem gewissen Grad beeinflusst. Was, nachdem das Hirn ja eine elektrische Maschine ist, eine bioelektrische Maschine, ist ja nicht komplett hirnrissig oder von der Hand zu weisen wäre. Wie gesagt, erster Postulierungsversuch, 2 Jahre alt, also das ist noch sehr jung und super hypothetisch.
Ich nehme mal Quantenfeld mit. Wir werden ja auch noch mit Brandon Q. Morris über die ganze Welt der Quanten quatschen. Jetzt weiß ich schon, wonach ich nochmal genauer nachfragen werde. Vielen Dank.
Mich erinnert das an diese Theorie von dem Rupert Sheldrake, die morphogenetischen Felder, hieß es, glaube ich.
Wie war Teil dieser Dissertation?
Ja, ich glaube, das war, glaube ich, aus den 80ern oder so, also schon ziemlich lange her. Das Beispiel, an das ich mich erinnere, war das mit den Affen. Also wenn Affen in Afrika irgendwas lernen, also mit dem Stock irgendwas Neues zu machen, dass die dann kurze Zeit später das in Südamerika auch lernen, obwohl es halt keinen Austausch zwischen diesen Affenpopulationen gab. Und der hat halt damals schon gesagt, okay, es muss irgendein Informationsfeld geben, eine Art feinstoffliches Informationsfeld, auf das wir alle über unseren Geist Zugang haben, auf einer intuitiven Ebene, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Also ich hasse den Begriff feinstofflich, weil er halt sehr stark von Esoterikern vereinnahmt wird. Aber prinzipiell ein Feld uns heute unbekannter oder noch nicht eindeutig zugewiesener Art, ja, damit kann ich leben. Aber ja, Rupert Sheldrake, hoch umstritten, aber gleichzeitig ein sehr angesehener Akademiker mit einem Background, der unbestritten ist. Also sein wissenschaftlicher Background ist unumstritten. Seine Theorien sind sehr wohl umstritten. Ich habe damals die morphogenetische Feldtheorie als Basis meiner Dissertation hergenommen und halt sehr hypothetisch postuliert, was bedeutet es, wenn dieses morphogenetische Feld tatsächlich existiert, wenn es nicht von der Raumzeit beeinflusst ist, also wenn es nicht von der Gravitation, der Gravitationsstörungen beeinflusst ist, was ja auf manche Phänomene zutrifft. Zum Beispiel Quantum Entanglement, Informationsfluss, dem die Lichtgeschwindigkeit scheißegal ist. Also selbst wenn es am anderen Ende der Galaxie ist, ist der Effekt instant. Also verstehst du, es ist gewisse Indizien dafür. Und habe halt gesagt, so, okay, nehmen wir mal an, morphogenetisches Feld existiert, es kann Informationen speichern und weitergeben unter bestimmten Voraussetzungen. Es ignoriert Gravitationseffekte und damit auch das expandierende oder kollabierende Universum. Und dann wird's spannend, weil Big Bounce ist, wie gesagt, ich habe gesagt, okay, wenn Hypothese A korrekt ist und Hypothese B korrekt ist und Hypothese C korrekt ist, höchst unwahrscheinlich, ist mir vollkommen bewusst. Aber was wäre dann quasi der Effekt? Und da wird es dann spannend, weil das bedeutet, wenn man auf Big Bounce akzeptiert, Universum Big Bang expandiert und anstatt den ewigen Kältetod zu sterben, kollabiert es wieder in sich zusammen für den nächsten Big Bang. Ist eine der Theorien, nicht die populärste, nicht die gängigste, aber ist eine durchaus in Physikerkreisen, kannst du den Brandon Q. Morris gerne fragen, ist eine diskutierte Hypothese. Und wenn all das zutrifft, alle diese drei Hypothesen zutreffen, dann hast du eine Möglichkeit, von einem Zyklus des Universums in den nächsten Informationen zu transportieren. Was wiederum bedeutet, das morphogenetische Feld trägt Wissen oder Informationen oder, und das habe ich jetzt eher bei den paranormalen Phänomenen, die heute eher in die Richtung Spuk gehen, extrem traumatische Erlebnisse als eine Art Erinnerungsschatten weiter. In dem Fall wäre es durchaus möglich, dass sich die Menschheit, wenn wir von einem deterministischen Universum ausgehen, wo fast alles immer gleich abläuft, dass sich die Menschheit bei der Kuba-Krise schon 50 Mal in die nukleare Steinzeit zurückgebombt hat, bevor die Information im morphogenetischen Feld stark genug war, um die Leute vor Ort daran zu hindern, tatsächlich ihre Befehle zu befolgen und den Krieg auszulösen. Weil das ist ein übertriebenes Beispiel, ja.
Ja, aber das ist sehr
bitter. Das wäre dann aber eine andere Theorie als die paralleler Universen, sondern das wäre natürlich die, es würde sich immer wiederholen mit kleinen Abwandlungen, weil sich der Informationsgehalt in dem morphogenetischen Feld, angenommen sowas gäbe es, verändert hätte.
Natürlich.
Okay.
Noch einmal, das haben wir im Fringe-Bereich des Fringe-Bereichs, aber es ist nicht vollkommener Schluss.
Dann muss ich jetzt die Fragen aller Fragen stellen. Die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns öfter hören, wissen, dass mich das belastet. Der Mandela-Effekt. Kann die Parapsychologie, oder hat sie versucht, den Mandela-Effekt zu erklären? Also warum denken so viele Leute, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land, ist richtig? Oder warum denken so viele halt, dass Nelson Mandela im Gefängnis gestorben ist? Gibt's da Erklärungsversuche?
Okay, es gibt Erklärungsversuche, aber sie sind nicht paranormal. Bist du jetzt sehr enttäuscht, oder?
Ein bisschen. Ich will wissen, warum das so ist.
Es ist die Kraft des Narrativums in der Psychologie. Und wir sind ja alle Geschichtenerzähler. Aber eine gute Geschichte glaubt unser Gehirn eher als eine wahre Geschichte und baut auch dazu die Erinnerungen. Erinnerungen sind ja hochgradig subjektiv. Ihr seid um die 30 Jahre alt. Ich bin
40, aber ja. Danke.
Ja, okay, gut. Ihr schaut um die
30, nehmen wir gerne.
35 Jahre alt aus. Ich schaue um die 50 Jahre alt aus. Aber jetzt im Ernst, wenn du jetzt zurückgehst und zum Beispiel, nein, aber ich rede nicht einmal von frühkindlicher Erinnerung, die durch die Hirnentwicklung immer ein bisschen diffus ist. Gehen wir in die Teenagerjahre und du erinnerst dich zurück an eine Party, die voll leibend war mit vielen Leuten. Und wenn du das in deinen Erinnerungen rekapitulierst, kannst du dir hundertprozentig sicher sein, dass du in deinen Erinnerungen Leute siehst aus deinem Freundeskreis, die gar nicht dort waren. So funktioniert unser Gehirn. Es hat ein paar Fixpunkte, die auch mit der Zeit immer schwammiger werden, je mehr Zeit vergeht. Und dazwischen wird alles aufgefüllt mit, was ist wahrscheinlich und was hätte ich gerne. Und die Geschichte, dass Nelson Mandela im Gefängnis, es gibt in der Tschechischen Republik direkt vor der Haustür etwas viel Neueres. Es gibt diese kollektive Erinnerung, dass bei der Samtenen Revolution 1989 die Menschenmassen quasi zum Gefängnis marschiert sind und Václav Havel aus dem Gefängnis geholt haben und zum Präsidenten gemacht haben. Und das ist wirklich eine kollektive Erinnerung. Jeder Tscheche oder sagen wir mal 80% aller Tschechen, die du fragst, werden dir das so erzählen. In Wirklichkeit war der zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr im Gefängnis. Der war in einem Ort laxen Hausarrest, wo er zwischen Hausarrest und Café und Supermarkt herummarschiert ist. Also, aber trotzdem haben wir alle diese Erinnerung. Und obwohl ich die Fakten weiß, ich habe immer noch die Erinnerung, weil es einfach eine tolle Geschichte ist.
Aber es gibt ja auch Sachen wie den Monopoly-Mann auf dem Cover mit dem Monokel. Wenn jetzt alle Zuhörerinnen und Zuhörer sich an den mit dem Monokel erinnern, gehören sie zu 99% der Menschen, die sicher sind, der Monopoly-Typ hat ein Monokel. Auf dem Auge ist aber nicht so. Das ist ja auch nicht mit einer guten Geschichte verbunden. Das ist einfach, das ist strange.
Das ist echt interessant. In diesem Fall sind wir durchaus in einem Bereich, wo, wenn ich das erklären müsste, ich definitiv zur morphogenetischen Feldtheorie als zweiten oder dritten Versuch greifen würde. Ja, absolut. Ich glaube, das gibt's dann mit Fruit of the Loom, mit dem Logo. Oder Fruits
ja,
of the
ja,
Loom.
Ja, das ist auch so ein berühmtes Beispiel. Also wenn man das mal googelt, das ist halt echt ein bisschen gruselig sogar, wenn man sich die ganzen Beispiele anschaut und merkt, wie viel man selber falsch erinnert. Auch Sachen, die halt einfach bildlich sind, also die man mal gesehen hat, einfach komplett falsch abgespeichert ist und es geht allen so. Das ist richtig seltsam.
Das ist echt super spannend, weil das gerade vor mir, weil ich es jetzt aus purer Neugier nochmal gegoogelt habe. Ja, das Füllhorn hat es nie gegeben. Und ja. Ich enttäuscht uns.
Ja, ist das abgefahren. Also ja, kann ja jeder mal googeln, ne? Mandela-Effekt. So Beispiele, das ist...
Packen wir auch noch ein paar Links zu den Shownotes. Das ist aber, finde ich, ein super spannender Punkt über das Paranormale und so mal hinaus, ne, wie unzuverlässig unsere Erinnerung ist oder auch unsere Dinge, bei denen wir uns ganz sicher sind. Ne? Also ich gehöre auch beim Monopoly-Mann, glaube ich, zu den 99%, beziehungsweise gehörte bis zu dem Zeitpunkt, als ich es wusste. Wenn man aber mal mich jetzt morgen nochmal fragen würde, trägt der Monopoly-Mann einen Monokel und ich wäre gerade so halb abgelenkt und würde nicht richtig drüber nachdenken. Ich würde wieder ja sagen. Das, also, weil es ja nicht so ein gängiges Thema ist, ne? Aber wie, also, das finde ich dann wieder in anderen Kontexten immer so spannend, wie ernst wir immer unsere Erinnerungen nehmen und die Geschichten, die wir uns erzählen, obwohl wir so viel Belege dafür haben, dass es so unglaublich unzuverlässig ist. Aber das ist ein anderes Thema, das ist schon eher was Philosophisches, aber.
In der Kriminalistik gibt's gerade sehr starke Debatten, nachdem, also sowas wie der Mandela-Effekt immer mehr allgemein bekannt ist und die Unzuverlässigkeit der Erinnerungen immer stärker erforscht wird auch, wie zuverlässig sind Zeugenaussagen. Und ganz besonders, wie zuverlässig sind Zeugenaussagen von traumatisierten Menschen oder wo das Ereignis 10, 20, 30 Jahre zurückliegt. Es gibt durchaus Stimmen aus dem Psychologiebereich oder aus dem Gerichtspsychiater und Psychologen, die sagen, dass außer in wirklich gut nachvollziehbaren, engen Zeiträumen und so weiter eine Zeugenaussage nicht als Verurteilung reichen kann. Was natürlich auf unser Rechtssystem eine massive Auswirkung hätte, wenn man das zu Ende denkt.
Also vielleicht abschließend zu dem Thema von eben, also Informationen, die irgendwie gespeichert werden als Feld, an unseren Psychiater in der Runde. Aufstellungsarbeit ist ja auch sowas, was eigentlich nicht erklärbar ist, aber in der Psychotherapie sehr, 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 sehr weit eingesetzt wird. Also allein in meinem Bekanntenkreis kenne ich so viele, die schon eine Aufstellung gemacht haben und gesagt haben, es hat ihnen wirklich geholfen. Das ist wirklich erstaunlich. Wie ist denn das in der Psychologie? Wie wird das da behandelt, das Thema?
Na, da muss man sagen, da gibt's ja unterschiedliche Blickpunkte drauf, weil es auch unterschiedliche Formate der Aufstellung gibt. Ne? Es gibt die Formate der Aufstellung, in der man ganz klar sagt, wir stellen auf und das, was da aufgestellt wird, interpretieren wir von außen betrachtend, beziehungsweise auch nach dem, was die Personen erzählen, aber immer sozusagen von dem, was man sieht, abgeleitet.
Kannst du vielleicht ganz kurz für die Zuhörer sagen, was Aufstellungsarbeit ist, nur für diejenigen, die es noch nicht kennen.
Also angenommen, ich habe ein Thema zu mir und meiner Familie, dann wäre eine Form der Aufstellung, ne, dass ich mal meine Familie aufstelle, in der Regel dann durch Stellvertreter, also andere Menschen, die mit dabei sind. Und die stelle ich zueinander in Beziehung. In der frühen Form, so der Familienskulptur, hat man die dann auch modelliert. Also dann ist denen gesagt worden, wie sie sich hinstellen sollen oder welchen Gesichtsausdruck sie einnehmen sollen, welche Haltung. Und dann hat man das Gesehene, sozusagen hat man eine echte Metaebene eingenommen, in dem man drumherum gehen konnte und gucken konnte und hat das dann interpretiert. Und versucht daraus auch Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie die Person, die aufstellt, die Familie sieht. Das ist so die eine Sache. Das ist gut untersucht, gut etabliert, weit verbreitet. Dann kam irgendwann das Familienaufstellen, zumindest im deutsch-europäischen Raum, nach Hellinger groß geworden oder nach ihm dann modifiziert oder weiterentwickelt, wie auch immer man das bezeichnen will. Wie das im angloamerikanischen Bereich ist, weiß ich tatsächlich nicht. Und da ging es dann darum, die Person, die ein Anliegen hat, bleiben wir wieder bei der Familie, würde Stellvertreter für Familienangehörige aufstellen, ohne die irgendwie zu instruieren, sondern nur sie in Beziehung zueinander zu stellen, also den Abstand zueinander oder wie ist man wem zugewandt. Und dann bittet man die Personen, aus ihrer Position heraus zu berichten, wie sie sich dort fühlen, was sie wahrnehmen, was ihnen für Gedanken kommen etc. pp. Und lässt sie sozusagen aus ihrem aktuellen Erleben heraus berichten und nimmt das als Hinweise darauf, was im Familiensystem Dynamiken sind und sucht dann daraus abgeleitet auch nach Modifikationen, also die Position der Personen zueinander zu verändern und zu gucken, ändert sich dann was am Empfinden, geht's dann jemandem besser? Und da ist dann natürlich der Teil, der, also wo es in vielen, sag mal, klassisch wissenschaftlichen Bereichen heißt, ja, da kann man keinen Effekt nachweisen, beziehungsweise nicht erklären, was da passiert. Ich würde aus meiner Erfahrung einfach aus ganz vielen Familienaufstellungen heraus sagen, da gibt es etwas, das wirkt, beziehungsweise das ist für die Personen, die das machen, hochgradig wirksam. Und ganz oft gibt es Momente, wo dann die Personen, die aufgestellt werden als Stellvertreter, Dinge berichten, zu denen dann die, die die Aufstellung initiiert haben, sagen, ja, stimmt, das passt zu dem, wie ich das erlebe, ohne dass man jetzt, dass mir irgendeine Forschung bekannt wäre, aber da kommen wir dann vielleicht zum Paranormalforschung, die erklären würde, was das genau ist. Dieses morphogenetische Feld wurde immer wieder angeführt, aber auch das ist ja eine Theorie, die bisher nicht wissenschaftlich belegt ist. Monolog Ende.
Ich finde das super spannend. Von mir aus kann ich das noch 10 Minuten weiterreden. Ich muss dazu sagen, ich habe auch, nachdem ich tatsächlich den Psychologen auch noch mitgenommen habe bei meinen Studiengängen, habe ich auch in die Familienaufstellung hineingedippt, nur 2-mal teilgenommen und nicht als leitender Psychologe. Aber ich habe mir dann angeschaut, es gibt ja auch Berichte, vielleicht hast du das sogar erlebt, dass einer der Stellvertreter in der Aufstellung auch zum Beispiel die Tonlage und sogar das Vokabular verändert hat, ohne dass es das Vokabular der eigentlichen Person war und auf einmal Begriffe verwendet hat, die die Person eigentlich gar nicht im Alltagsleben verwendet, aber die Person, die sie repräsentieren, sehr wohl. Und hast du sowas schon erlebt oder gesehen oder ist dir das aufgefallen?
Tatsächlich schon mehrfach. Ich würde sagen, das ist gar nicht so selten.
Ich habe es auch selber schon erlebt. Also ich habe ja also bestimmt 20 Mal als Teilnehmer schon teilgenommen und in allen möglichen Rollen. Und es war jedes Mal wieder erstaunlich, dass ich ohne Informationen, also wurde nur hingestellt, sagen, ja, hier der Großvater steht jetzt da Und dann merke ich, mein linkes Bein ist irgendwie, kann ich schwer belasten. Ich würde mich am liebsten hinsetzen, kommt raus, dem wurde das Bein weggeschossen im Krieg. Oder ich hatte immer den Wunsch, mich hinzulegen, weil ich nicht stehen wollte. Und dann hatte der irgendwie Selbstmord begangen oder so. Also es sind irgendwie krasse Beispiele. Aber das waren alles so Sachen, die, wo ich wusste, okay, das hat mit mir nichts zu tun, aber da verändert sich gerade was. Und ich habe keine Ahnung, wo das herkommt. Aber es funktioniert halt. Da ist halt irgendwo eine Information, die da ist und irgendwie durch mich wirkt. Also, und vor allem für mich als Skeptiker war das total irre zu erleben, dass sowas funktionieren kann. Also, seitdem bin ich zumindest sehr viel offener, was Dinge angeht, die wir noch nicht erklären können.
Wobei ich hier einwerfen muss, gerade bei diesen Beispielen, du hast immer eine Person im Setting, die diese Informationen hat. Und das bedeutet, du kannst es mit stinknormaler Telepathie erklären. Was jetzt aus der Post?
Ja, sehr gut.
Klar, die stinknormale Telepathie.
Ich habe mich im Bereich der Psychologie, ich habe mich teilspezialisiert auf Hypnosetherapie nach Dr. Langen. Das könnte dir wieder etwas sagen. Und habe dann auch aus heutiger Sicht höchst fragwürdige Experimente mit Leuten in meinem Bekanntenkreis durchgeführt. Gott, ich hoffe, es gibt eine Verjährungsfrist für sowas. Was sehr auffällig ist, also wenn du jetzt richtig eine vertiefte Hypnose machst, also nicht eine oberflächliche Verbalsuggestion, sondern richtig eine vertiefte Hypnose machst, wo du dann schon Effekte wie zum Beispiel eine Starre auslösen kannst. Leute haben Zugang zu Informationen, die sie normalerweise nicht haben sollten. Und du kannst immer noch eine wissenschaftliche Erklärung, vielleicht haben sie irgendwo mal ein Buch gelesen oder eine Dokumentation gesehen und dieses Wissen aufgesaugt und irgendwo gespeichert. Aber du bist dann irgendwann an dem Punkt, wo die nicht paranormale Erklärung abstruser und unglaubwürdiger ist als die paranormale. Und dann ist es Zeit, Occam's Razor hervorzuholen und zu sagen, okay, es ist viel wahrscheinlicher, dass hier etwas Paranormales geschieht.
Wobei wir ja gelernt haben jetzt aus der Einleitung von dir, dass Dinge nur so lange paranormal sind, bis die Wissenschaft genug Erkenntnisse gewonnen hat, um es zu erklären, und dann fällt das Ganze aus dem Paranormalen raus.
Das beste Beispiel ist Kryptozoologie. Wenn ich mich hinstelle und sage, ich bin Kryptozoologe, bin ich erstmal ein Schwurbler. Aber nur so lange, bis ich das Vieh wirklich in freier Wildbahn finde, dann fällt das Krypto plötzlich weg und ich bin ein normaler Zoologe. Und das haben wir in der Geschichte schon so oft erlebt. Das war beim Homo Florensis. Homo Florensis war ursprünglich eine Legende der indigenen Bevölkerung in Südostasien, bis heute wirklich das Skelett gefunden wurde. Der Quastenflosser war ein Kryptoid. Das Schnabeltier, eines der berühmtesten Kryptoidenwesen, die haben wir sogar als die Forscher ein ausgestopftes Schnabeltier nach London geschickt haben, an die Royal Scientific Society, oder die Royal Society of Science, was auch immer die heißt. Die haben gesagt, das ist ein Hoax. Ihr verarscht uns. Dieses Vieh kann es nicht geben. Bis dann halt jemand mit einem lebenden Schnabeltier dahergekommen ist. Also, ja.
Ja, sehr gut. Ja, ich meine, ist ja genauso wie mit dem Seemannsgarn, ne? Also hier die Kavenzmänner, die Monsterwelle war bis 2004, galt die als Schwachsinn. Als genau. Seemannsgarn. Und dann hat man mit Satellitenbildern raus von A, die gibt's wirklich. Und hat danach im Nachhinein gedacht, okay, wahrscheinlich sind über 70% der ganzen Schiffsunglücke der letzten Jahrhunderte auf Riesenwellen zurückzugehen.
Das ist tatsächlich etwas, von dem ich auch immer sagen würde, wie sowas wie beim Familienaufstellen. Ne? Ich tue mich einfach sehr, sehr schwer damit, wenn die Leute mit irgendwelchen Erklärungen, die dann so pseudowissenschaftlich klingen, daherkommen und irgendwas von Quantentheorien und sonst was erzählen. Mir ist es dann immer lieber zu sagen, ich kann aus eigener Erfahrung berichten, für mich funktioniert das, auch in meiner eigenen persönlichen Evidenz reproduzierbar, aber ich kann nicht erklären, warum. Ich finde es seriöser, ehrlich zu sagen, nicht zu wissen, warum, als zu sagen, ja, das funktioniert da und damit, und dabei dann irgendwas aus dem Hut zu zaubern, wie du gerade gesagt hast, Ivan, wo dann die wissenschaftliche Erklärung unglaubwürdiger ist als alles andere.
Ich kann dir sagen, dass ich stimme dir 100% zu, und deswegen krümme mir immer, wenn jemand die Quantentheorie hervorholt, auch in diesem wissenschaftlichen Paper, um ein paranormales Phänomen zu erklären. Das wird einfach derzeit gemacht, weil Quantentheorie unglaublich populär ist.
Da wir alles, was nicht direkt einen wissenschaftlichen Anspruch hat oder wissenschaftlich erklärbar ist, sehr, sehr schnell abgetan wird als Quatsch. Wobei wir ja wissen, dass, also Wissenschaft kann ja immer nur das Beobachtete erklären und hinkt damit halt zurück. Also ist ja faktisch so. Wir gucken, was passiert um uns rum, dann versuchen wir es zu erklären. Das muss ja immer länger dauern als der Effekt selbst, den man untersucht, per Definition. Dementsprechend ist es vielleicht schade, dass wir so ein bisschen dahin gekommen sind, zu sagen, okay, alles, was wir jetzt nicht erklären können, mit unserem aktuellen Wissen, ist sofort Quatsch. Und deswegen haben wahrscheinlich viele diesen Reflex zu sagen, okay, es gibt aber eine Erklärung dafür, damit es nicht quasi instinktiv abgetan wird als Schwachsinn.
Also ich muss an dieser Stelle sagen, dass die beste Ehefrau von allen, nämlich meine Frischgebackene, mich jetzt laufend mit Bier versorgt und ich jetzt schon bei Nummer 3 bin, glaube ich.
Es ist ja ein Everyday-Bier, da kann ja nichts passieren. Ein All-Day-Long-Bier. So.
Aber das ist eigentlich ein guter Punkt. Also wie ich meine aus heutiger Sicht moralisch fragwürdigen Experimente durchgeführt habe, eines meiner Hauptopfer war mein Nachbar, ich glaube 2 Jahre älter als ich, aber halt auch sehr interessierend. Der hat sich hops und freiwillig gemeldet. Also das war alles, weil er einfach fasziniert war. Und zum Beispiel der Typ hat damals, ich hoffe, heute geht es ihm physisch besser, er hat damals zum Beispiel keine 3 Liegestütze geschafft. Und unter Hypnose, also unter dem Effekt einer vorher durchgeführten Hypnose, habe ihn dazu gebracht, dass er 20, 25 problemlos noch. Das ist aber erklärbar, weil ich einfach die ganzen unbewussten Schranken komplett wegblase mit der Hypnose und einfach das rein physikalische Potenzial seiner Muskeln entfasse. Was ich aber auch gemacht habe, ist, ich habe mit verbundenen Augen die Farbe von Filzstiften erraten müssen, die ich ihm auf die Stirn gelegt habe. Und ich habe 4 verschiedene Farben verwendet, weil ich habe mich an den Versuchsaufbau aus meinen kleinen Büchlein gehalten. Und der ist bei Hunderten, wenn nicht mehr, bei Hunderten Durchläufen in einem Gang ist er auf 70-80% gekommen. Und statistisch erwartbar war er 25%. Mir hat aber nicht interessiert, irgendeine Theorie zu finden, sondern einfach, was mich fasziniert hat, war, ich kann es reproduzieren. Saugeil, ich kann einen Effekt reproduzieren. Ja, also würde ich definitiv wieder gerne machen, aber vielleicht rechtlich oder moralisch etwas besser reguliert und mit mehr Vorsicht
maßnahmen. Also wenn wir uns das nächste Mal sehen, ich fürchte fast, das wird erst wieder bei der nächsten Messe sein, aber also Attacke, ich lege mich da hin, können wir die Augen verbinden, ich lasse mich hypnotisieren und wir schauen mal, was ich an Stiftfarben erraten kann. Ich habe allerdings eine Rotschwäche, das muss ich vorher anmerken.
Okay, dann nehmen wir bei dir kein Rot und kein Grün. Was aber erstaunlicherweise die meisten Leute, ist jetzt übertrieben, aber es definitiv die Hälfte aller Leute, mit denen ich gesprochen und denen ich es geraten habe, es einmal auszuprobieren, funktioniert, ist mit genug Training der gleiche Scheiß, der bei Star Trek Voyager gemacht wird, vom Tuvok, und da sind wir jetzt bei der Science Fiction, nämlich sich vor eine Kerze zu sensen, zu meditieren und versuchen, die Kerze zu manipulieren. Und da wird's dann spannend, weil du hast gewisse Effekte einfach durchs Atmen. Also du kannst dich sehr leicht selbst bescheißen und glauben, du hast einen Effekt. In Wirklichkeit war es die Luft aus deinen Nasenlöchern. Aber sobald du einen Effekt erzielst, Plexiglasscheibe zwischen deinem Mund, deine Nasenlöcher und die Kerze. Und wenn du dann immer noch einen Effekt erzielst und nicht gerade in deinem Haus bist mit Wahnsinnsdurchzug, dann bist du etwas auf der Spur. Also ich empfehle das auch den Zuhörern.
Okay. Ab in den Baumarkt, Plexiglasscheibe holen.
Ja, oder
Plexiglasscheibe, oder so. Kerze, viel Spaß, ja.
Ich habe noch eine andere Frage. Wir können ja nicht so eine Episode machen, ohne über Geister zu sprechen.
Okay.
Ich kenne also mindestens die Hälfte meines Freundes- und Bekanntenkreises ist sich sicher, schon mal einen Verstorbenen gesehen zu haben. Irgendwie nachts im Schlafzimmer oder sonst irgendwo. Und ich weiß, das habe ich aus dieser Tomatolix-Doku gesehen, dass es eine riesen Geisterjäger-Community gibt. Was kannst du uns zu diesem Thema erzählen?
Okay, es ist extrem vielschichtig. Fangen wir mal an bei den Geisterjäger-Communities. Das sind die Typen, die Flecken und Kreise auf ihren Fotos als Orbs bezeichnen. Wenn du an sowas glaubst, glaubst du auch an Trickle-Down-Economy. Also da bist du bei mir durch. Dann gibt es, und das ist halt der Fringe-Bereich. Fringe-Bereich bedeutet für mich, es kann was dran sein und es kann Bullshit sein. Aber ich bin halbwegs unvoreingenommen. Also wenn ich sage Fringe ist, dann bedeutet das immer, da kann was sein. Und das sind paranormale Investigatoren. Wichtiger Unterschied, das sind keine Parapsychologen. Das sind keine Leute, die einen wissenschaftlichen Ansatz haben und versuchen, zumindest halbwegs nach wissenschaftlichen Kriterien zu arbeiten. Aber sie erfüllen einen Zweck, weil sie befragen Zeugen, sie nehmen Daten auf, sie untersuchen. Und da gibt es natürlich die Geisterjäger, die irgendwo in ein Haus eindringen und mit allen möglichen obskuren Geräten versuchen, Geister zu messen. Und man sieht vielleicht an meinem Gesichtsausdruck, was ich davon halte. Allerdings gibt es sehr wohl, also ich habe schon einige gesehen, auch in einschlägigen Fernsehformaten, über die ich lieber nicht sprechen will, wo ein Teil der Methodik Hand und Fuß hat. Zum Beispiel, wenn sie überall hochsensitive Thermometer aufstellen. Also wenn sie ein Gebäude, in dem es angeblich spuckt, mit 20, 30 Thermometern ausstatten, die mit einem Laptop verbunden sind, weil, und das ist wieder so ein Fall, wo man jetzt nicht von Labor, sondern von Anecdotic Evidence, also Anekdotenbeweisen redet, die meisten Leute, die Spukphänomene erleben, berichten, dass es einen Temperaturabfall gibt. Es wird ein paar Grad kälter. Was bedeutet es aus physikalischer Sicht, wenn es ein paar Grad kälter wird? Der Umgebung wird Energie entzogen. Das heißt, physikalisch betrachtet, ist ein gewisses Energiepotenzial da, das für einen Effekt genutzt werden kann. Also sobald Leute auf diesem Niveau arbeiten, schaue ich zumindest zweimal hin. Ich muss dazu sagen, ich habe damals Velo Kessel Chair Zugang zu den Daten gehabt und zu den Untersuchungsergebnissen. Da hat es ganze Teams gegeben, die in schottischen Geisterschlössern mit Laptops und oder Primitivcomputern und feinfühligen Thermometern herumgesessen sind, aber die Ergebnisse nie genauer angeschaut. Aber das hat Hand und Fuß. Wenn jemand mit Weihwasser und einem Silberkreuz irgendwo einmarschiert, damit Leute wieder gut schlafen können, dann halte ich das für Schwachsinn. Danke. Ich glaube aber sehr wohl, dass die visuelle Wahrnehmung von einem Verstorbenen, das streite ich nicht ab. Ich kann es nicht erklären, aber das glaube ich sehr wohl. Also wenn du sagst, die Hälfte der Leute, die du kennst, berichten sowas, dann sage ich, dass zumindest 20-30% dieser Leute zumindest etwas gesehen haben, was auch immer.
Da komme ich dann ja als Psychiater um die Ecke und sage, na, die wahrscheinlichste Erklärung ist eine illusionäre Verkennung.
Natürlich.
Also,
das musst du jetzt aber für den Laien erklären.
Naja, wenn ich jetzt im Dunkeln oder im Zwielicht, ne, gerade nach dem Schlaf, wenn meine Fantasie eh gerade gut angeregt ist, die Augen öffne und nicht richtig die Dinge komplett sehen kann, sondern zum Beispiel nur Umrisse von etwas, dann ist ja immer mein Gehirn gefordert, daraus ein sinnvolles, erklärbares Ganzes zu machen. Und so reichen dann manchmal Umrisse oder Schemen, um daraus etwas anderes entstehen zu lassen. Weil wir ja nicht vergessen dürfen, das, was wir sehen, ist ja nicht die Realität, sondern das, was wir sehen, ist das, was unser Gehirn aus den Dingen, die es kennt und den Dingen, die es in dem Moment sieht, erstmal als Prognose erstellt und nur wenn es große Abweichungen gibt, dann sozusagen das nochmal verändert. Da kommen wir jetzt in die ganze Wahrnehmungs- und Bewusstseinstheorie rein. Aber illusionäre Verkennung ist, ne, ich sehe im Halbdunkeln oder im Zwielicht, was weiß ich, die Puppe auf dem Fenstersims sitzen, weiß aber gerade nicht, dass das die Puppe ist, weil ich noch aus dem Halbschlaf komme und sehe stattdessen darin eine Katze oder halt einen Verstorbenen oder so. So würde ich sagen, kann man ziemlich vieles davon erklären.
Du kannst auch, du hast gerade in dem Bereich, wenn du jetzt aus einer Traumphase direkt aufwachst oder aufgeweckt wirst und die ersten Schritte durch dein Zimmer torkelst, hat dein Hirn auch noch Probleme, die Realität und die Traumwelt strikt voneinander zu trennen.
Definitely. Been there, done that.
Das ist auch interessant, wenn du da anschaust, da die Hirnbellmuster. Das ist ja nicht, der Handymaker klingelt und du bist sofort wieder im Wachzustand. So funktioniert unser Gehirn nicht. Also du hast da durchaus diese Diffusbereiche, in denen ganz, ganz interessante Sachen passieren können.
Okay, damit haben wir die Geister auch abgehakt. Gibt es noch irgendwelche Bereiche in der Parapsychologie, die untersucht werden, die vielleicht eher in den von dir definierten Fringe-Bereich fallen.
Aber bevor wir da hingehen, ich meine, wir haben jetzt über Telekinese gesprochen und immer wieder gehört, die vollkommen akzeptierte und ganz normale Telepathie. Aber über die haben wir noch gar nicht so richtig genauer geredet, warum die eigentlich vollkommen akzeptiert und normal ist.
Wenn du jetzt populärwissenschaftlich oder Wikipedia-Level bleibst, also auf der obersten Spitze des Eisbergs deine Fahne wecheln lässt, wirst du sowas lesen wie, es gibt keine eindeutigen Beweise oder es ist immer noch umstritten. Wenn du jetzt drunter gehst auf die Studienebene der letzten 20 Jahre, dann ist man nur mehr im Erklärungsversuchsbereich und nicht mehr im, ist der Effekt real oder nicht. Was dann wirklich interessant wird, ist bei der Reproduzierbarkeit. Kann ich Telepathie im Labor reproduzieren? Ja oder nein? Und wenn ja, was bedeutet das? Und da habe ich natürlich auch wieder eine wunderbare Studie hervorgeholt. Die habe ich mir gezogen aus der National Library of Medicine aus den Vereinigten Staaten. Haben sie sich natürlich geholt von einer indischen Studie von Vekandasubramanian und 5 andere Namen, die ich nicht aussprechen kann. Und Gangadhar, das kann ich aussprechen, also den 6. Namen kann ich nicht aussprechen. Und using functional MRI, we examine a famous mentalist while he was performing a telepathic test in a 1.5T scanner. A matched control subject without the special ability was also examined under similar conditions. Was sie gemacht haben, ist quasi den Mentalisten eine Zeichnung gegeben, die in das Gehirn der Leute produzieren soll. Also quasi aktive Telepathie. Es gibt ja passive und aktive Telepathie, also aktive Telepathie. Und dann hat der Investigator und das Test-Subject, also die Probanden, die echten Probanden und dann Test-Subject haben quasi zeichnen müssen, an was dieser Mentalist denkt. Und interessant war, dass das ist eine Doppelblindstudie gewesen und ich habe die Bilder hier vor mir und die echten Probanden, also während der aktiven Telepathie, sind zumindest strukturell wirklich herangekommen. Also es war quasi ein Quadrat mit einem Kreis und in dem Kreis waren so Linien drinnen, die sich überschneiden und alle haben diese Linien, die sich überschreiten und das Quadrat eigentlich richtig hinbekommen. Einer hat auch den Kreis hinbekommen und dann das Doppelblind-Subject hat einfach einen Trichter gezeichnet. Also was aber interessant ist, ist, dass der MRI angewandt wurde und man auch die Visualisierung der Hirnregionen hat. Und das haben sie alles publiziert unter Studie mit den Visualisierungen, also mit den Computerbildern vom MRI. Und du siehst, dass wirklich beim aktiven Telepathen, bei diesem Mentalist, da wirklich Feuer im Hirn ist, in einer bestimmten Region, und das aber gematcht wird bei denen, die auf der Empfängerseite sind. Also da sind wir in einem Bereich, wo du nicht mehr sagen kannst, da gibt es sicher eine andere Erklärung.
Also die Empfänger, die waren auch im MRT.
Ja, genau.
Okay.
Und da gibt's mehrere solche Studien, aber das war die größte, die ich gefunden habe. Und da bist du halt in einem Bereich, wo du sagst, okay, das akzeptieren wir jetzt einmal, Zähne knirschen und jetzt suchen wir noch eine Erklärung.
Ah, cool. Die Studie muss ich mir angucken.
Das klingt nach einem Chihuahua oder so.
Das ist mein Pomeranian. Und dann gibt's noch ganz, ganz interessant, das ist nämlich von der American Psychological Association aus dem Journal of Personality and Social Psychology, also da kann nicht jeder Vollidiot publizieren. Wenn ich als Ivan Erdorf oder Dr. Johann Erdl oder was auch immer da was einreichen würde, die würden mich auslachen. Vollkommen zu Recht. Aber die haben ein ganz interessantes Paper aus dem Jahr 2011 von BEM. Feeling the Future. Experimental Evidence for Anomalous Retroactive Influences on Cognition and Effect. Also da geht's um Short-Term Precognition Effects, die da untersucht worden sind. Und die haben 9 Experimente mit 1000 Versuchspersonen durchgeführt und an 8 von den 9 Experimenten statistisch signifikante Abweichungen gefunden. Das muss ich dir schicken, weil das ist, ich hab's vorher nicht gekannt, bevor ich mir auf die Sendung vorbereitet habe und habe mir gedacht, bist denn du deppert, gescheit geiles Paper. Da sieht man, wie nerdig ich bin. Ich kann total begeistert über Signifikation reden.
Werden spannende Shownotes.
Das wären spannende Notes. Und dann war auch interessant, da hat, ich finde jetzt gerade das nicht, ob ich mir alles gebookmarkt und kann es euch durchschicken. Es hat auch eine Studie publiziert worden, wo Virtual Reality benutzt wurde, um Telepathie zu messen. Und der Versuchsaufbau war folgender. Eine Person ist mit einem von 5 Szenarien in virtueller Realität konfrontiert worden. Also das war alles besonders aufregend. Also man hat versucht, quasi eine besonders intensive Szene zu erzeugen. Beispiele waren Car Racing, Downhill Skiing, Paragliding, also was Cooles. Und die andere Versuchsperson hat quasi erraten müssen, was diese Person sieht, hat aber auch 5 Items zur Auswahl bekommen. Das ist auch großflächig durchgeführt worden. Ich glaube, die N war 824 Probanden. Und das Interessante an der Studie war, dass eigentlich in der ursprünglich eingereichten Veröffentlichung gesagt hat, dass die Ergebnisse bewegen sich um das statistisch erwartbare Ziel, nämlich 20% herum. Damit hat es die Studie aber nicht einmal in die Peer Review geschafft, weil der Studienleiter zu Recht gesagt hat, Moment, schaut noch einmal in die Rohdaten, weil die Leute haben, die Beantwortenden haben reihen können. Was glaubst du, was es ist? Das ist mein erster Guess, das ist mein zweiter Guess, das ist mein dritter Guess. Und sobald man das erweitert hat von einem Guess auf 2 Guess, also die Top 2, ist man von den erwartbaren 40% auf 60% gekommen. Also statt 40 waren auf einmal 60% richtig. Und da bist du in einem statistisch wirklich gravierenden Bereich. Das hört sich vielleicht lächerlich an und klein und nebensächlich, aber für einen Versuchsaufbau von derer Dimension ist das schon ziemlich beachtlich.
Mhm. Auch spannend. Und haben die ein Erklärungsmodell angeboten oder haben die erstmal nur gesagt, das ist die Statistik, Punkt?
Kein Erklärungsmodell, okay. Aber sie haben, glaube ich, um weitere Forschungsgelder beantragt, um das weiterzuführen mit dieser Virtual Reality als Setup und halt mehr granularen Experimenten. Ja. Es ist deswegen interessant, weil du mit der Virtual Reality nicht nur einen Sinn triggerst. Also in der indischen Studie, das war eine Zeichnung, das ist eine rein visuelle Übertragung. Mit Farben von einem Stift, das ist genau ein Faktor. Wenn du Virtual Reality reinbringst, dann hast du ein multisensorisches Erlebnis. Also wir wissen ja, ich weiß nicht, wie sehr du dich schon mit VR befasst hast, aber gerade aus psychologischer
Sicht. Ich spiele gerade Half-Life Alyx.
Okay, das ist ein guter Einstieg. Aber was man jetzt auch im Bereich ist, es gibt ja schon viele Studien, die versuchen zum Beispiel Phobien mit VR zu heilen oder zu lindern. Was man aber schon sieht, ist, dass es mit VR ziemlich leicht ist, verhältnismäßig leicht ist, synästhetische Effekte zu triggern. Also du hast theoretisch nur visuell und Audio, das ist alles, was du hast. Es gibt natürlich diese Druckanzüge, aber die lasse ich mal außen vor. Und trotzdem schaffen wir es, wenn wir es richtig einsetzen, und auch das beim Computerspiel. Wir schaffen es, dass die Leute frösteln, weil sie in einer kalten Umgebung sind. Ja. Wir schaffen, dass sie Rauch riechen, wenn sie in die Nähe von einem Feuer kommen. Also in dem Moment, wo wir da synästhetisches Erlebnis vermitteln und das benutzen, um quasi jemanden telepathisch in meine Umgebung hineinzuziehen. Also ich bin sehr, sehr versucht, da selbst noch Forschungsgelder anzutragen.
Das kann man aber ja, finde ich, auch nochmal ganz gut erklären mit der Predictive Coding Theorie, dass unser Gehirn halt immer versucht, ein schlüssiges Gesamtbild zu erstellen und dann auch eine Vorhersage zu machen. Und ich kann das bestätigen. Es gibt ja so ein, ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber so ein Klassiker für die VR-Brillen ist ja so ein Spiel, wo du mit einem Aufzug irgendwie in 10. Stockwerk oder so gehst und dann über so eine Planke läufst. Und als jemand, der durchaus auch Höhenangst in sich aktivieren kann, muss ich sagen, das habe ich ausprobiert mit der VR-Brille. Das funktioniert erschreckend gut. Also obwohl ich ja eigentlich weiß, ich stehe auf dem Boden, wenn dann die Bilder und die Geräusche zusammen, also visuelles und auditives zusammen suggerieren, da pfeift der Wind, da geht's tief runter, dann ist es so, als wenn ich tatsächlich da oben auf so einer Planke stehen würde. Da kann dann das Gehirn nicht, trennt dann nicht mehr, es sei denn, ich gebe mir ganz, ganz große Mühe, auf was ich meine Fußsohlen zu spüren, dass ich gerade doch auf einem anderen Untergrund bin. Aber das ist dann richtig viel Arbeit, da rauszukommen aus dieser
Konstruktion. Worauf du da ansprichst, das ist Richie's Plank Experience in Australien, entwickelt von Tom VR, und mit denen arbeitet meine Frau. Also, das verschließt sich wieder der Kreis. Ja.
Ja, du kannst ihn einen schönen Gruß bestellen. Ich finde es schrecklich, dass der Fahrstuhl so lange braucht, um die Tür wieder zuzumachen, damit man wieder runterkommt.
Ich bin Ende nächsten Monats einer der Speaker beim Unreal Fest an der Gold Coast, also von Epic Games. Und die hosten dort einen Event und wir treffen uns tatsächlich. Ich kann diese Grüße ausrichten und dein Feedback geben.
Es fehlt so ein Panic-Button. Nein, aber mit einfachen Mitteln, ne? Ich kann mir das jetzt nicht erlauben, das aus Programmiersicht zu beurteilen, ne? Aber dieses Spiel macht ja nicht wahnsinnig viel, aber es funktioniert unglaublich gut.
Wir haben damals, wie ich noch in Österreich war, gearbeitet am Nachfolger von Into the Dark, also einem meiner komplett eigenen Spiele, selbstfinanzierten Spiele. Und der Nachfolger war Into the Ice mit dem wunderschönen Untertitel Nazis auf Neuschwabenland, wo er angesiedelt in der Antarktis. Und wir haben da eben den Mint eingesetzt, also den wirklich Surround Mint und gleichzeitig die Farbe in diese bläulichen Töne, diese Screen Color in die bläulichen Töne verschoben und dann auch seinen leichten Frosteffekt Full Screen gemacht. Und den Leuten ist wirklich kalt geworden. Also die Testspieler haben sich einen Pullover angezogen, wenn sie das gespielt haben. Also das, du kannst erstaunlich viel mit erstaunlich wenig machen.
Das geht mir jetzt schon so, wenn wir spielen ja gerade Sons of the Forest und wenn wir dann mit unserem Gleiter über die Berge fliegen, dann werden ja auch solche kleinen Eiseffekte an den Rand des Schirms gemacht und das funktioniert auch schon. Also nicht so krass, dass ich mir jetzt irgendwie einen Pulli überziehen muss oder so, aber es ist schon ein spürbarer Effekt.
Okay, aber Joshua, ich hatte vorher nochmal so zwischengegrätscht, um das mit der Telepathie nochmal kurz abzuschließen. Deine eigentliche Frage.
Ja, wir hatten ja die ganz verrückten Sachen noch nicht. Irgendwie Paranormal Activity, die Seancen, wo die Kerzen ausgehen. Also ich war noch nie bei einer, aber was man halt so kennt, die ganz abgefahrenen Sachen. Die grünen Zwillinge oder wie sie heißen. Also irgendwelche Sachen, die passiert sind, die man nicht erklären kann, für die sich vielleicht die Parapsychologie erklärt, wenn es auch nur die ganz verrückten Wissenschaftler sind.
Ich muss dazu sagen, dass ich Seancen im klassischen Sinne habe nie teilgenommen. Ich halte es, und das Interessante ist, dass ich glaube, wir haben das vorher erwähnt, dass es da dieses eine Institut in Deutschland gibt, was wissenschaftlich korrekt arbeitet, angeblich einziges, die arbeiten definitiv wissenschaftlich korrekt. Du meinst das Freiburger Institut für Psychohygiene und Grenzgebiete der Psychologie?
Ja, ich glaube, das waren die, ja.
Genau die, ja. Also der Kreis ist klein, man kennt sich. Also die würden das, glaube ich, auch nur aus weiter Entfernung, nein, nicht einmal mit feuerfesten Handschuhen angreifen. Wobei man sagen muss, wischen wir jetzt alles weg, was historisch überliefert ist, ja oder nein? Das ist eine Gretchenfrage, weil wir haben bei der UFO-Sendung zum Beispiel auch erwähnt, oder sogar bei unserer Podiumsdiskussion auf der Buchmesse haben wir erwähnt, dass diese fliegenden Objekte im Mittelalter, in der Antike schon aufgezeichnet wurden. Es gibt Berichte aus der Antike und aus dem Mittelalter und aus dem chinesischen Reichen der, keine Ahnung welche Dynastie, Berichte über UFOs. Okay, entweder wir sagen, das ist ein kompletter Schwachsinn, oder wir sagen, okay, historische Berichte haben einen gewissen Wert. Wenn wir aber dann historischen Berichten einen gewissen Wert zugestehen, was ich definitiv machen würde, sehr kritisch, aber trotzdem, dann sind wir schon bei Sachen wie Bilokation. Dieselbe Person hat sich nachweislich an zwei verschiedenen Orten zur gleichen Zeit aufgehalten. Da gibt es historische Berichte, zwei oder drei aus dem europäischen Kulturkreis, die von mehreren Personen bestätigt wurden. Es gibt die Berichte von irgendwelchen Seancen, wo Ektoplasma oder was herumgeflogen ist. Wie beurteilen wir das heute? Also, wir dürfen nicht vergessen, so diese Medien, gerade am Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts, da haben wir Schweinegeld damit gemacht. Jedes Mal, wenn jemand mit etwas schweineviel Geld macht, dann bin ich skeptisch, weil dann bist du halt sehr versucht, einen Betrug zu machen. Wenn jemand sagt, Johann Wolfgang von Goethe ist an diesem Tag zu dieser Uhrzeit in seinem Bett gelegen und drei Leute bezeugen das und gleichzeitig ist er am selben Tag 400 Kilometer entfernt mit jemandem spazieren gegangen und fünf Leute bezeugen das, dann schauen wir das genauer an. Also verstehst du, man muss da irgendwo die Grenzen ziehen, was ist untersuchungswert und was nicht.
Deswegen heißt es ja auch Grenzwissenschaft.
Wobei natürlich, man da dann ja auch gleich an die Tschechen und die samtene Revolution und das Gefängnis denken kann.
Der Václav Havel sicher in seinem Hausarrest war und nicht von der Meute aus dem Gefängnis geholt wurde.
Ja, das wissen wir, dass das Fakt ist. Aber ich meine, bei dem Beispiel mit Mozart im Bett gelegen und Mozart spazieren gewesen, wäre das ja auch ein denkbarer Effekt, sozusagen, dass der Mandela-Effekt sowas vielleicht auch mit erklären könnte.
Es gibt ja zum Beispiel den Begriff der Massenautosuggestion, wo man davon ausgeht, dass eine Horde von Menschen, die ohne sich untereinander abzusprechen, aktiv abzusprechen, das Gleiche sehen und bezeugen. Und nicht, weil sie lügen, sondern weil sie es wirklich sehen, weil sie sich suggerieren. Da sind wir aber dann schon in einem Bereich, wo du anfängst, Marienerscheinungen zu erklären oder blutende Statuen oder also das sind wir im absoluten Fringe-Bereich.
Oh, die Stigmata haben wir noch gar nicht thematisiert. Das spontane Handflächenbluten bei vielen Krassgläubigen.
Das ist meiner Meinung nach nicht mehr im Bereich der Parapsychologie.
Ist so eine Sache, die mir gar nicht geläufig ist, muss ich gestehen.
Doch, da habe ich auch eine Doku drüber gesehen. Das gibt's tatsächlich auch dokumentiert. Also kann man auch nicht erklären, also aber...
Stigmata werden im medizinischen Bereich verortet, nicht beim parapsychologischen. Die gängigste Erklärungstheorie, die ich aktuell anbieten kann, ist eine autosuggestiv selbst herbeigeführte Verletzung. Aber ohne, dass du aktiv ein Messer in die Hand nimmst. Gehen wir zurück im Bereich der Hypnose oder im Bereich eines drastisch manipulierten Bewusstseinszustandes kannst du zum Beispiel bei einer Person oberflächliche Verbrennungen verursachen. Alleine durch die Kraft der Suggestion. Ja, also Stigmata ist natürlich fucking next level, aber es ist nicht, im Prinzip ist der gleiche Effekt.
Es ist wirklich spannend. Also es ist schon länger her, die Doku, die ich gesehen habe, aber da war das auch tatsächlich in kontrollierten Umgebungen, wo man dann gesehen hat, okay, da gehen halt Wunden auf. Es ist echt abgefahren.
Wenn du es wirklich krass haben willst, wo man auch heute sagt, es wird nicht bestritten, man streitet nur mehr, was genau es verursacht hat, ist spontane Selbstverbrennung. Menschen, die einfach aus unerklärlichen Gründen in Flammen aufgehen und extrem hell verbrennen. Das zweifelt dir niemand an, der sich, also egal aus welcher Ecke der Wissenschaft sie kommt, das zweifelt niemand an. Es geht nur darum, was ist wirklich passiert.
Ja, sehr spannend. Spontane Sessorin, was da alles noch für Themen hochkommen, die man schon mal gehört hat, aber gar nicht so richtig mehr im Kopf hatte. Ja. Haben wir noch irgendein Thema aus der Parapsychologie, das wir noch nicht erwähnt haben, das aber Erwähnung finden sollte in der Para-Folge?
In der paranormalen Folge.
Ja.
Das ist zum Beispiel spontane menschliche Selbstentzündung, ist einer der wenigen Suchbegriffe, wo das sogar Wikipedia sagt, ja, das passiert und das sind die dokumentierten Fälle und hier sind die Erklärungsversuche und alle Erklärungsversuche sind scheiße.
Krass.
Was gibt's noch? Hellsehen ist so ein klassisches Phänomen.
Oh ja, Hellsehen. Wie konnten wir das nicht vorhersehen? Also Hellsehen, dass das wir über Hellsicht reden müssen.
Ich glaube, euer Psychoeffizient ist unglaublich niedrig. Nein,
ja.
Da gibt's ja auch, muss man natürlich unterteilen, alles vom Wahrsager beim Jahrmarkt, was man getrost irgendwie ignorieren kann. Es ist psychologisch unglaublich interessant, mit wie wenigen Informationen, die du bewusst so einem Wahrsager gibst, er den Rest richtig gut erraten kann und alleine von deiner Körpersprache und deinem Gesichtsausdruck das weiterspinnen kann, dass alles auf dich zutrifft. Also
nennt sich übrigens Cold Reading, wer das mal recherchieren will.
Ja, einen unglaublichen Respekt vor dieser Fähigkeit, aber es ist nichts Paranormales. Interessanter wird's dann, wenn Leute zum Beispiel träumen, dass irgendetwas Schreckliches passiert, meistens im Bekanntenkreis, meistens mit einer direkten Verbindung zu ihnen und das passiert dann tatsächlich. Wenn sie selbst daran beteiligt sind oder einer der Faktoren sind, dann kann es eine self-fulfilling prophecy sein, keine Frage. Wenn nicht, haben wir immer noch die Möglichkeit, dass sie etwas unbewusst wahrgenommen haben, was das Gehirn eben in einem Traum als Warnung verarbeitet hat. Also zum Beispiel, du fährst mit deinem Onkel im Auto mit und auf unbewusster Ebene registrierst du, dass zum Beispiel die Bremsen ein bisschen komisch sind. Bewusst nimmst du das gar nicht wahr. Das speichert dein Gehirn irgendwo ab. Und dann hast du einen Traum, dass der Onkel einen Autounfall hat und er hat tatsächlich einen Autounfall, weil seine Bremsen versagt haben. Also das ist jetzt ein sehr stark vereinfachtes Beispiel, aber da brauchst du auch keine Parapsychologie. Wirklich interessant wird es, wenn du etwas vorhersiehst, wo du keinen Einfluss hast, wo du keine tiefergehende Information darüber hast und es trifft trotzdem ein.
Ja, nehmen wir jetzt mal so ganz normal hin.
Ja, also gibt es paranormale Erklärungsversuche. Wir könnten auch wieder sagen, so, oh, wenn es ein großes, global wichtiges Ereignis war, dann ist es vielleicht schon im letzten Zyklus des Universums passiert, im morphogenetischen Feld ist die Information darüber gespeichert. Also wir können uns da herumspeinern, aber es ändert nichts dran. Im Moment ist sowas noch paranormal. Was ich ganz spannend gefunden habe, ist Psychometrie, weil es da doch einige Menschen der letzten 50 Jahre gab, die das nachweislich korrekt durchführen konnten.
Frage, was ist Psychometrie?
Ja, vereinfacht, man drückt jemandem einen Gegenstand in die Hand und er erzählt etwas über die Geschichte des Gegenstands oder die Umgebung, in der der Gegenstand einmal war. Das wird mit Bauchschmerzen, Zähneknirschen und sehr, sehr geheim, weil es mit, das wird mit einem extra Geld, was in der Schublade steckt, bezahlt. Das wird zum Beispiel auch in den USA vereinzelt in der Kriminalistik eingesetzt.
Psychometrie ist mir als Begriff geläufig für psychologische Testdiagnostik.
Im Nicht-Fringe-Bereich konnte es durchaus sein, ja.
Okay. Was ist denn so mit diesem ganzen hier Pendelrouten, hier also mit der Wünschelroute irgendwas suchen oder so? Fällt das auch in den Paranormalbereich oder ist das einfach nur Esoterik?
Wenn an Wünschelrouten nichts dran wäre, dann hätte ich meinen Großvater nicht mehr kennengelernt. Mein Großvater war Wünschelroutengänger, der war in russischer Gefangenschaft und der einzige Grund, warum er lebend nach Hause gekommen ist, weil er, glaube ich, 17 oder 18 Brunnen geschlagen hat, erfolgreich. Und damit war er wertvoll genug, um ihn gut zu füttern und am Leben zu halten. Er ist auch verdammt spät heimgekommen, weil er eben zu wertvoll war, um ihn einfach nicht nach Hause gehen zu lassen. Er hat es mir auch beigebracht und Wünschelrouten gehen ist jetzt keine Hexerei. Ich glaube, das kann jeder lernen.
Muss jetzt aber der Skeptiker in mir sagen, es gab ja mal diese ZDF-Show, die Skeptiker hieß die, glaube ich sogar. Da haben sie, ich glaube, drei der erfolgreichsten, meistgebuchten Wünschelroutengänger Deutschlands eingeladen und haben dann einen Test aufgebaut, wo sie halt in einem Stockwerk runter Wassereimer aufgestellt haben und die Wünschelroutengänger haben gesagt, jo, die finden wir heraus und es hat keiner geschafft. Also sie haben tatsächlich alle daneben gelegen.
Im Gymnasium Wieselburg, wo ich damals in die Schule gegangen bin, bevor ich an die Landwirtschaftsschule gewechselt bin, hat es auch so einen Skeptiker-Lehrkörper gegeben. Der hat den gleichen Versuch mit mir gemacht, ein bisschen verändert. Er hat sich die Pläne vom Hausmeister besorgt, wo die Wasserleitungen sind und hat mich gebeten, die Wasserleitungen zu finden und ich habe jede einzelne gefunden. Das klingt jetzt vielleicht cocky, aber ich glaube nach 20 Jahren Pause, wenn ich mal ordentlich die Route schneide und ein bisschen herumgehe und wieder das Gespür finde, das traue ich mir immer noch zu. Das ist für mich nicht einmal ansatzweise im Paranormalen. Und ich brauche auch keine Parapsychologie, um das zu erklären. Das ist hypersensitive Wahrnehmung.
Okay. Wir wollen uns ja nicht wieder als Wikipedia-Dullis outen.
Nein, ich meine, das ist absolut verständlich. Ich muss auch sagen, es gibt halt auch, ich habe zum Beispiel, das war noch in Österreich, bevor ich ausgewandert bin, hat mich eine Bekannte kontaktiert, dass sie halt wahnsinnige Probleme haben mit ihrem Bett im Schlafzimmer. Sie können nicht schlafen und haben Albträume und alles scheiße und so weiter. Ich bin mal hingefahren. Haben wir das angeschaut. Ich habe eigentlich beruflich überhaupt nichts mit dem Scheiß mehr zu tun gehabt, aber nachdem es Freundin war, habe ich mir gedacht, okay, schaust du es da mal an. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, dass das Haus in der Nähe einer 380 Kilovolt Leitung gebaut ist, was vielleicht schon mal per se suboptimal ist für das Wohlbefinden. Dann bin ich hineingekommen und die Katze hat auf dem Bett geschlafen wie ein Stein und die haben mir gesagt, ja, das ist der Lieblingsort der Katze. Sie schläft super, wir schlafen scheiße. Es hat definitiv eine Wünschelrute geschrieben, bin reingegangen, es hat definitiv was ausgeschlagen. Also, und ausschlagen meine ich, dass das Ding mir ins Gesicht klappt. Wie gesagt, die Rute bewegt sich nicht, das machst alles du selber. Bin Realist genug, das sind nur meine feinmotorischen Bewegungen, die einfach verstärkt werden durch die Spannung. Keine Frage. Und normalerweise kommen dann also die Esoteriker und verkaufen dir eine Entstörungspyramide um 13.000 Euro oder einen Orgon-Akkumulator um 8.500 Euro. Und ich habe dann gesagt, sie sollen zum Installateur für deutsche Spengler fahren, sich eine Kupferplatte schneiden lassen, zweimal 1,80 Meter unter das Bett legen und der Kasi ist gegessen. Das haben sie gemacht und seitdem schlafen sie wie die Engel. Ich sehe nicht den paranormalen Hintergrund dieser Geschichte.
Und in die Kupferplatte ist ein silbernes Kreuz eingelassen und die ist mit Weihwasser besprüht.
Wenn du ein elektromagnetisches Feld oder sowas hast, dann bist du mit Physik und Heimwerkern besser beraten als mit einem Parapsychologen.
Mir ist noch ein Thema eingefallen. Einer der erfolgreichsten Diätologen, ist ja, glaube ich, kein geschützter Begriff, in den USA, heißt Anthony Williams, glaube ich, nennt sich Medical Medium und ist der Meinung, dass er alle für Menschen wichtigen Gesundheitsinformationen von 12 Engeln gechannelt kriegt. Das ist jetzt kein Scheiß, den ich mir ausgedacht hat. Der hat Millionen Follower. Ich glaube, sein Buch sogar auf der New York Times Bestsellerliste, also kein Witz. Und Leute machen das auch. Channeln. Thema der Parapsychologie, okay. Ja oder nein? Ist das so krass Esoterik, dass man sich da gar nicht mit beschäftigt hat?
Da sind wir im Bereich der Erzengel Gabriel von der 12. Planetenflotte, hat mir eingegeben, wie wir die Menschheit retten können. Also meiner Meinung
nach... Klingt nach Scientology.
Also es ist, da sind wir tief in der Esoterik. Ich finde es dann eher spannend. Natürlich, nehmen wir mal an, es ist kein Scharlatan, der Millionen Bücher verkaufen und einen erfolgreichen YouTube-Channel betreiben will, sondern die Person, die das verlautbart, glaubt es wirklich. Da sind wir dann im Bereich der Psychiatrie, im Bereich der Psychologie und können interessante Theorien aufstellen. Das ist definitiv in Philips Ballpark. Was ich aber sagen muss, ist, wenn wir zurückgehen an den Anfang der Sendung und wir akzeptieren, dass es sowas wie das morphogenetische Feld gibt und jemand erhält Informationen aus dem morphogenetischen Feld, in welchem Bewusstseinszustand auch immer, ich verurteile niemanden, raucht's und baut Schwammerl an und esst Schwammerl, was ihr wollt. Aber wenn du in so einem weiteren Bewusstseinszustand auf einmal Zugang zu diesen Informationen hast und sie kommen ungefiltert auf dich zu, dann kann es durchaus sein, dass zum Selbstschutz dein Hirn da quasi einen Channeling-Partner erfindet und dazu bastelt. Weil du musst ja erklären, weil sonst bist du nämlich im Bereich, ich höre Stimmen. Verstehst du, was ich meine?
Also, ja,
Und da gibt's halt Coping-Mechanisms, wie gehe ich damit um, wenn ich Stimmen höre. Und nur wenige werden sagen, so, okay, passt, ich checke mich in die nächste Anstalt ein und lasse mich durchchecken. Und da jetzt einen Engel irgendwo zu erfinden, der dir das eingibt oder Gott spricht zu mir.
Engel, hallo?
Mein
das
Gott,
ist der Engel so Peer Review, weißt du?
Und so sind Religionen gegründet worden. Ich meine, wenn du aus psychiatrischer oder psychologischer Sicht den Koran durchliest, dann wird's auch sehr interessant. Oder das Alte Testament mit den, was die Propheten angeblich vermittelt bekommen und gesehen haben. Ja, okay. Das heißt nicht, dass Schwachsinn ist, was er jetzt sagt. Vielleicht sind seine Diättipps wirklich super, weil er echte Diätratgeber von 3 Universumzyklen aus dem morphogenetischen Feld abzapft. Ich habe keine Ahnung.
Eine Sache fällt mir jetzt auch noch ein. Rückführung. Da schwören auch viele Leute drauf. Irgendwie sich erinnern an vorherige Leben und so. Ist das ein Thema der Parapsychologie?
Es ist kein Thema der Psychologie. Es ist kein Thema der Psychologie, aber es ist mein liebstes Beispiel für, was Leute glauben, was übernatürlich ist. Und in Wirklichkeit ist es super easy erklärbar. Wenn du 100 Menschen nimmst und rückführst in das Mittelalter, was glaubst du, wie viel waren Bauern?
Keiner
also,
wahrscheinlich.
Wie viel sagen noch, dass
die waren alle Ritter und Entdecker und so.
Ganz genau.
Ja, okay,
weißt du, worauf ich hinaus will? Also gerade in der Hypnose baut unser Gehirn aus allem, was es irgendwo gespeichert hat, wunderschöne Welten zusammen. Also du kannst dir ein Hypnoseerlebnis extrem lebendig gestalten für den Hypnotisierten. Du kannst es haptisch gestalten und ausbauen und wunderbare Welten und alles. Aber das Gehirn bedient sich bei allem, was es irgendwo gespeichert hat. Und was haben wir gespeichert? Wir haben Filme, Bücher, Erzählungen, Narrative. Wir haben Tropes, ganz intensiv Tropes gespeichert. Und natürlich bist du dann der Ritter oder die Hexe oder der Ketzer, der am Scheiterhaufen verbrannt worden ist. Und nicht der Bauer, der irgendwo hinterm Ochsen hergeht oder die Frau, die im Kindbett stirbt bei der siebten Geburt.
Ich stelle mir gerade vor, wie Max Mustermann da auf dem Sofa liegt, 100 Euro bezahlt hat und sagt, was siehst du? Ja, ich bin auf dem Feld und ziehe Rüben. Mein Rücken tut weh.
Genau. Es ist wahnsinnig spannend und es macht Spaß. Also es ist, also wenn man es wirklich so betrachtet, die Rückführung aus, ich zahle eine Eintrittskarte für einen Freizeitpark, den mein Gehirn baut, ist das moralisch absolut okay. Aber wenn man jemandem sagt, ich führe dich in ein früheres Leben zurück, das ist Bullshit.
Ja, okay, also da beschäftigt sich Parapsychologie auch gar nicht mit.
Na, weil da haben wir aus der normalen Psychologie absolut genug Wissen, um das in die Schublade cool erklärt, danke, nicht mehr unser Problem zu legen.
Haben wir sonst noch irgendwas vergessen?
Irgendwas? Ich habe jetzt einen Ohrwurm, we are men in tights.
Es gibt wirklich Berichte, ich habe so einen gelesen, da hat jemand so eine Rückführung gemacht ins Mittelalter und das muss eine ziemlich coole Socke gewesen sein, weil der war quasi in der Monty Python-Version des Mittelalters.
Großartig.
Ja, cool. Viel gelernt heute. Also was so stinknormal erklärbare Sachen sind, die eigentlich Common Sense sind, wie Telepathie und Psychokinese.
Muss man nur wissen.
Muss man halt nur wissen, ja.
Normale Telepathie, ja.
Ja, also Leute, ja, nicht einfach nur auf Wikipedia herumhängen, ne?
Sondern in die Shownotes gehen. Und Ivan hat ja schon angeteasert, die Rechercheinfos zur Verfügung zu stellen. Da packen wir mal die Links zu den besten Papern und so mit in die Shownotes. Dann könnt ihr gerne eigenständig auch nochmal in das weite, spannende und aus meiner persönlichen Sicht, muss ich sagen, immer auch noch so ein bisschen obskure Feld der Forschung in diesem Bereich einsteigen. Aber das macht es ja auch irgendwie so spannend. Und ich glaube, wenn man da neugierig dran geht, dann macht man auf jeden Fall erstmal nichts falsch.
Genau. Und ich muss an dieser Stelle noch ein wunderschönes Erlebnis wiedergeben, was mir bei meiner Recherche für diese Sendung, wie ich mein Wissen wieder aufgefrischt habe, untergekommen ist. Und zwar ein Paper von Cosmin Wisan, Telepathy, a Real-World Experiment aus dem Jahr 2020. Und im Abstrakt steht, und ich muss das wortwörtlich vorlesen, we will explore telepathic experiences that I had in relation with girls and highlight the real-world conditions that were needed for such experiences to take place. Und ich habe zuerst geglaubt, das ist ein Troll-Paper.
Wie konntest du das glauben?
Nein, der Typ ist ernsthaft ein Oxford-Alumni mit, ich glaube, 9 gepublished Papers über Entwicklungspsychologie und Wahrnehmungspsychologie.
Oh Mann.
Okay, noch was für die Shownotes.
Noch was für die Shownotes, ja, auf jeden Fall. Ja. Super, haben wir es, wa?
War wie immer super interessant, Ivan, kurzweilig und vielen, vielen Dank, dass du recherchiert hast, dir die Zeit genommen hast, mit uns über Paranormales zu sprechen. Aber wir haben tatsächlich noch gar nicht über den Fett- und Bierschamanismus gesprochen, aber das ist auch keine Parapsychologie. Mal.
Stinknormale Religionswissenschaft.
Ja.
Genau, das sind wir bei der Theologie. Ja.
Genau.
Ja. Amen. Ja, vielen, vielen Dank, Ivan. Wie immer großartig. Und ich würde sagen, da machen wir mal einen Strich drunter für heute, oder?
Passt, danke sehr.
Dann auch allen fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.